Von meiner Seite, ich muss gucken, ob es an ist. Ja. Hallo? Ja. Von meiner Seite noch einen wunderschönen Nachmittag. Es ist schön, dass du hierher gekommen bist, dass du den Weg gefunden hast, dass wir gemeinsam diesen Nachmittag verbringen können. Wie du merkst, wir haben Urlaubsphase, wir haben Urlaubszeit. Aber diese Zeit wird nicht nur eine Zeit sein, sich zu erholen, es wird auch eine Zeit sein für uns, uns auf mehr vorzubereiten, weil gerade die weg sind in Urlaub, wissen, wieso sie die Zeit jetzt brauchen. Es fängt natürlich im August das normale Betrieb ganz hoch. Und falls du einen Urlaub geplant hast und wir sehen uns nicht mehr bis dahin, ich wünsche dir schon eine gute Zeit und vor allem ganz viel Segen für August, wenn alles starten soll bei dir. Ich will heute weitermachen mit euch in einer Themenreihe, die hier bei Kirche am Start schon seit nach Pfingsten angefangen hat. Wir haben angefangen, uns auseinanderzusetzen mit einem Brief im Neuen Testament, das ist der Galaterbrief. Und in diesem Brief ist ein der große Thema, das größte Thema eigentlich, das Thema Freiheit. Der, der diesen Brief schreibt, behauptet, der Name ist Paulus, behauptet, dass das Höchstgut, das Wichtigste, was den christlichen Glauben in einem Herz bringt, ist eine Freiheit, wie es sich in dieser Welt sonst nicht findet. Wir haben die letzten Wochen ein bisschen geguckt, was es bedeutet. Und gerade beim letzten Gottesdienst mit Predigt, das war vor 4 Wochen, die da waren, haben Dani und Betsy hier erklärt, dass das Herz der christlichen Botschaft lautet so: Wir können vor Gott nicht als perfekt empfunden werden, weil wir uns richtig verhalten oder weil wir uns an den Geboten bis zum Ende halten. Wieso? Weil keiner von uns es schafft. Wenn das der Weg ist, vor Gott als richtig zu gelten, dann ist jeder Mensch dazu verurteilt, ungerecht vor Gott zu stehen. Der einzige Weg, vor Gott also richtig zu stehen, ist, dass Gott uns einfach annimmt. Wieso? Weil er selber alles tut, was nötig ist, damit die Menschen in Beziehung zu ihm stehen. Das bedeutet, wir können zu Gott kommen nur aus Gnade. Weil Gott alles macht, was nötig ist, um eine Beziehung zu ihm zu haben. Nun, das wurde schon mehrmals gesagt und mehrmals erklärt. Und der Autor dieses Briefs erklärte es auch die Gemeinde damals. Aber wenn man sowas erklärt, dann kommt eine Frage. Die Frage ist, wenn Gott Menschen aus Gnade allein rettet, wenn Gott jeder hier in diesem Raum zu sich annimmt, nicht aufgrund von dem, was er tut, sondern aufgrund von seiner Gnade, seiner Liebe. Wieso in aller Welt hat er überhaupt Gebote gegeben? Wieso hat er die 10 Gebote gegeben? War das zum Spaß? War das einfach so, weil er gedacht hat, irgendwie müssen wir das Buch ein bisschen dicker machen und deswegen fügen wir noch ein paar Gebote drin? Wenn Gott uns aus Gnade rettet, wieso die ganzen Werke, die in der Bibel genannt sind? Das ist die Frage, die wir miteinander eingehen wollen oder besprechen wollen. Und ich lese den Text schon, worum es Dominik und ich umgehen wird. Das ist Galater 3, Abvers 19. Und der Autor, der Paulus, schreibt Folgendes. Was ist nun mit dem Gesetz, wenn alles aus Gnade passiert? Paulus sagt, der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung gilt. Angeordnet wurde es mit Hilfe von Engeln, gelegt in die Hände eines Vermittlers. Ein Vermittler vertritt nicht einen einzigen. Gott aber ist ein einziger. Steht nun das Gesetz den Verheißungen Gottes entgegen? Gewiss nicht. Denn wäre ein Gesetz gegeben, das Leben schaffen könnte, dann käme in der Tat die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Die Schrift jedoch hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus den Glaubenden zuteil werde. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir alle gemeinsam im Gefängnis des Gesetzes ins Gewahrsam gehalten, auf den Glauben hin, der sich in der Zukunft offenbaren sollte. So ist das Gesetz zu unserem Aufpasser geworden, bis hin zu Christus, damit wir aus Glauben gerecht würden. Da nun der Glaube gekommen ist, sind wir keinem Aufpasser mehr unterstellt. Denn ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Wieso also dem Gesetz? Dominik wird uns erklären, dass das Gesetz ein Diagnosewerkzeug ist. Wie das funktioniert, sagst du uns.
Ja, hallo, auch nochmal von meiner Seite. Wir wollen uns beschäftigen mit der Frage, wozu gibt es das Gesetz? Lionel hat den Text schon mal vorgelesen, aber also wirklich der erste Vers, also im Vers 19, steht eigentlich auch schon die Antwort mit drin bei der Frage, wozu nun, was ist nun mit dem Gesetz? Der Übertretung wegen wurde es hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung gilt. Was damit gemeint ist, ist, dass wegen unseren Fehlern, wegen unserer Schuldhaftigkeit hat Gott dieses Gesetz hinzugefügt. Das ist jetzt nicht so, wie man sich hier in Deutschland vielleicht vorstellt, dass die Regierung feststellt, oh, es fahren immer noch alle viel zu schnell, wir müssen mal den Bußgeldkatalog irgendwie erhöhen, damit die alle verstehen, dass sie irgendwas falsch machen. Sondern es war aus dem Hintergrund heraus, dass bevor es das Gesetz gab, bevor Mose das Gesetz bekommen hatte, hat jeder eigentlich so ein bisschen nach seinem eigenen Maßstab gelebt. Es gab kein Gesetz. Man hatte keinen Bezugspunkt und erst mit dem Gesetz kam ein ehrlicher Bezugspunkt, wo man sein Handeln, sein Denken vergleichen konnte mit den Werten Gottes und feststellen konnte, dass ja, und einfach vergleichen konnte, um zu sehen, wo steht man überhaupt. Da gibt es auch noch einen Vers in Römer 7, Vers 7, den Paulus auch geschrieben hat, wo er sagt, was folgt nun daraus, dass das Gesetz Sünde sei? Gewiss nicht, sondern ohne das Gesetz hätte ich die Sünde nicht kennengelernt. Denn ich wüsste nichts vom Begehren, wenn das Gesetz nicht sagte, du sollst nicht begehren. Was er damit sagt, ist, ohne das Gesetz hätte er selber nie gemerkt, dass er sich falsch verhalten hat, dass er gegenüber Gott gesündigt hat. Und genau das ist dieses Tool, was Lionel schon angesprochen hat, dieses Diagnosetool. Das Wort ermöglicht uns, oder Gottes Gesetze ermöglichen uns, uns selbst zu durchforschen, zwischen unseren Normen und Werten und seinen zu unterscheiden und dann auf der Grundlage dieser Wissensbasis quasi auch Entscheidungen zu treffen. Das Gesetz ist damit auch letztendlich die Grundlage für uns und für alle, dass wir feststellen können, ob wir mit Gott im Reinen sind oder nicht. Und dass wir erkennen können, dass wir Hilfe brauchen, Hilfe in Form von Sündenvergebung. Das Gesetz ist also wie ein Spiegel, das das Leben so widerspiegelt, das uns erkennen lässt, das uns Dinge sehen lässt, klar sehen lässt und wo uns Gott auch zeigt, wo er Dinge in uns, mit uns verändern will. Es ist ein wirklich objektiver Maßstab für unser Handeln und Denken, im Gegensatz zu vielleicht auch so, sag ich mal, wenn man sich selbst so oft sieht. Ich erzähle jetzt mal ein Beispiel von mir. Ich sehe mich eigentlich meistens zumindest als sehr guter Ehemann und Vater an. Aber wenn ich jetzt Gottes Gebote ranziehe und die Werte von Gott ranziehe, wo in der Bibel steht, dass ich als Ehemann meine Frau lieben soll, wie Jesus die Gemeinde liebt, wo ich auch als Vater geduldig sein soll, meinen Kindern gegenüber noch nicht so aufbrausend, dann weiß ich, dass ich noch sehr, sehr viel Raum habe, um positive Veränderungen zu erfahren von Gott. Und das gibt einem halt auch mal nochmal eine ganz andere Perspektive als das aus mir raus, wo ich sage, okay, ich bin eigentlich ein toller Kerl. Ja? Ich habe das alles ganz gut drauf. Also das Gesetz ist gut, weil es hilft uns einfach zu sehen, wie wir wirklich sind und dass wir Vergebung und Gnade täglich brauchen. Oder wir haben es vorhin gesungen, in every moment, also jedem Moment eigentlich brauchen wir die Gnade Gottes. Was machen wir jetzt mit dieser Diagnose, wenn wir einen Punkt haben, wo Gott uns irgendwas gezeigt hat, was eben nicht so toll ist, wo es aus seiner Sicht eigentlich schon angebracht wäre, dass man auch daran arbeitet? Wir müssen damit auch wieder zu Gott gehen. Wenn wir nicht zu Gott gehen und nur versuchen, diese Regeln einzuhalten, dann setzen wir diese Regeln, die Gesetze eigentlich über diese Beziehung zu Gott. Die Bibel zeigt es so ein bisschen in diesem, also die Pharisäer stellen das sehr gut in der Bibel dar eigentlich. Die Pharisäer, die missbrauchen so ein bisschen das Gesetz. Für die ist das Gesetz genau, also dieser Rettungsweg. Wenn wir das Gesetz einhalten, dann kommen wir irgendwann da an, wo wir ankommen wollen. Und so haben die sich eigentlich darauf spezialisiert, diese Regeln sehr gut einzuhalten. Und damit sie das auch 100% können, haben sie manche Regeln dann sogar nochmal verschärft. So als Beispiel, wenn jetzt in der Bibel gestanden hätte, man darf dieses Keyboard nicht, dieses Klavier nicht anfassen, dann ist das ja einmal das Gebot Gottes, aber die Pharisäer haben dann gesagt, na gut, damit jetzt nicht einer aus Versehen da mal anfasst, dann machen wir lieber noch ein Zusatzgebot da draus und sagen, vielleicht, dass man darf nicht 2 oder 3 Meter oder vielleicht sogar 5 Meter in die Nähe von so einem Klavier kommen, damit man auch ja nicht Gefahr läuft, das Gesetz zu verletzen. Sie haben es dann sogar noch weiter verschärft und verschärft. Irgendwann war vielleicht dann auch die Rede davon, man darf es nicht mal angucken. Also einfach, um diese Spirale zu sehen, in die die Pharisäer da zum Teil verfallen sind, wo sie einfach einen Haufen Regeln aufgestellt haben, nur um sicherzugehen, dass man eben diese Gesetze und Regeln befolgen kann. Darin waren sie auch relativ gut, aber das Problem war eigentlich, dass sie keine Beziehung zu Gott gelebt haben. Sie haben äußerlich sich korrekt verhalten, aber haben innerlich nie eine Veränderung erfahren. Und das ist auch einer der Gründe, warum Jesus die Pharisäer Heuchler nennt. Gesetze werden uns nie positiv verändern. Daher ist es immer wichtig, dass wir auch zu Gott und zu Jesus damit kommen, um Hilfe zu bitten, um Kraft zu bitten, dass er diese Veränderungen in uns und mit uns bewirkt. Was bewirkt so eine Diagnose? Da gibt es ein Bild in Nehemia, im Buch von Nehemia, wo Gottes Volk eigentlich zurück nach Hause kommt aus einer Gefangenschaft und die lesen das Gesetz vor. Und die brechen das Ganze ab, weil irgendwie alle nur noch am Heulen sind, weil sie erkennen, oh, ja, das ist Gottes Maßstab und wir haben es alle nicht eingehalten. Und wenn wir unsere Diagnose bekommen und damit dann zu Gott gehen, ist es einfach wichtig, auch zu sehen, also Gottes Gnade einfach zu sehen, dass wir immer zu ihm können. Das, was wir auch alles schon gesungen haben, dass wir es jeden Moment brauchen, dass wir Gottes Gnade einfach verstehen. Und die haben am Ende dann einfach ein Fest gefeiert zusammen und gesagt haben, okay, das ist jetzt alles gut, aber wir feiern jetzt erstmal zusammen, weil wir so einen großen Gott haben, obwohl sie Jesus damals noch gar nicht kannten. Und wir haben Jesus und wir können das nochmal auf einer ganz anderen Ebene verstehen. Wir dürfen uns bewusst sein, wenn wir Fehler machen, können wir zu Gott gehen. Und wir werden das Gesetz nie einhalten können, zu 100%. Und das sollte uns eigentlich im Alltag, wenn wir das immer wieder vor Jesus bringen, zu Gott bringen, auch zu einer tiefen Liebe zu Gott führen, zu einer wirklichen Wertschätzung. Und das führt dann letztendlich auch zu einer Veränderung in uns, weil wir dann Gott so sehr lieben, Gott so sehr wertschätzen, dass wir seine Maßstäbe, seine Normen einhalten wollen, nicht weil wir uns an die Regeln so toll halten wollen, weil wir damit irgendwie ans Ziel kommen wollen, sondern weil uns Gott wichtig ist. Und damit wird uns dann auch wichtig, was für ihn wichtig ist. Und dadurch werden wir dann innerlich sozusagen auch verändert und machen dann eben auch Fortschritte in der Beziehung zu Jesus und zu Gott. Das ist der eine Teil, dieses Diagnosetool, was das Gesetz sozusagen oder was das Gesetz für uns auch ist, wofür es da ist. Und der Lionel wird uns noch von einer zweiten Aufgabe des Gesetzes sozusagen erzählen und uns damit reinnehmen.
Danke, Dominik. Das Gesetz hilft uns, die richtige Diagnose über uns selbst zu stellen. Es will uns nicht behandeln, sondern es will einfach zeigen, wie wir sind, damit wir zu Gott laufen und von ihm die richtige Behandlung bekommen. Das Zweite, was das Gesetz macht, und das sehen wir ab Vers 23, es steht, das Gesetz ist ein Aufpasser. Und hier steht, Vers 23, bevor der Glaube kam, wurden wir alle gemeinsam im Gefängnis des Gesetzes in Gewahrsam gehalten, auf den Glauben hin, der sich in der Zukunft offenbaren sollte. So ist das Gesetz, und jetzt kommt das Wort, zu unserem Aufpasser geworden. Bis hin zu Christus, damit wir aus Glauben gerecht würden. Da nun der Glaube gekommen ist, sind wir kein Aufpasser mehr unterstellt. Das Wort, was mich hier interessiert, ist das Wort Aufpasser. Und das Wort, was dahinter steht im Griechisch, ist das Wort Pädagogos. Wir kennen das auf Deutsch, ne? Das ist einfach auf Deutsch, Pädagoge. Er sagt also, wenn er von Aufpasser spricht, er sagt, das Gesetz ist ein Pädagoge für uns gewesen, für die Menschen. Nun, wenn man damals in der Antike geht und sich die Frage stellt, was war die Aufgabe eines Pädagoge, ein Erzieher, dann wird man merken, seine Aufgabe war, Kinder zwischen dem 6. Lebensjahr bis zum 16. die Anstandsregeln beizubringen, das Benehmen nach außen beizubringen. Irgendwann sind sie all die Leute, die die Bildung beigebracht haben. Kindern Anstandsregeln, Benehmen und Bildung beigebracht haben. Das Ziel war also, die jungen Menschen irgendwann gesellschaftsfähig zu machen. Ich muss es merken, Erziehung oder Pädagogie machen Eltern oft. Und ich bin gerade an mehrere Punkten. Und ein Punkt ist, meinen Sohn beizubringen, man kommentiert nicht alles, was man an einer Person sieht. Man muss nicht alles kommentieren. Man steht nicht vor den Nachbarn und man sagt, oh, wieso sind deine Zähne gelb heute? Das muss man nicht machen. Naja, also das meint er nicht böse, aber mein Sohn braucht einen Pädagoge, der irgendwann Benehmen beibringt, bis er in die Reife kommt. Und vielleicht verstehst du, Paulus, wenn wir verstehen wollen, wozu das Gesetz gut ist, dann musst du an meinen Sohn denken, wenn du diesen Satz liest. Und der Satz sagt, der Pädagoge ist richtig und wichtig, bis der Mensch in die Reife kommt. Bis der Mensch in die Reife kommt. Er braucht irgendwer, der ihm das beibringt, bis er das selber versteht. Wenn Paulus sagt, aber das Gesetz ist ja ein Pädagoge, dann können wir diesen Satz so verstehen. Das Gesetz ist richtig und wichtig, bis der Mensch zum Glauben an Christus kommt. Wenn man die Reife mit dem Glauben an Jesus, dann ist, was Paulus ungefähr sagen will. Wenn diesen Satz stimmt, was er sagt, das Gesetz ist richtig und wichtig, bis der Mensch zum Glauben kommt, dann müssen wir verstehen, das Gesetz hat die Aufgabe gehabt, Menschen, genauso wie die Erziehung, gesellschaftsfähig zu machen. Jesus sagte eigentlich, man kann alle Gebote in zwei zusammenfassen. Du musst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und das zweite ist, du musst deinen Nächsten lieben, wie du dich selbst liebst. Wenn du das tust, dann kommentierst du nicht die gelben Zähne. Verstehst du? Das Gesetz schafft den Mensch oder hilft den Mensch überhaupt in ein Miteinander mit jemand anders zu kommen. Bis der Mensch in die Reife kommt, beziehungsweise bis der Mensch Jesus kennenlernt. Nun, und das ist ein wichtiger Punkt für uns, weil wir leben nicht in einer Gesellschaft, wo jeder sagen würde, okay, ich lebe mit Jesus, so wie Jesus will, ich folge diesem Glauben. Und dann will Paulus oder will dieses Bild uns helfen zu verstehen, dass die Gesetze, die wir dann haben, sind unglaublich wichtig. Denn sonst würde das Dimension des Miteinander darunter leiden. Hast du schon versucht zu funktionieren in einem Land, wo niemand sich an Gesetzen hält? Warst du schon in einem Land, der so südlich vom Sahara ist oder ein bisschen östlich, was einfach nicht Europa ist? Wenn man dort kommt, in einem Kontext, wo niemand an Gesetzen denkt, merkt man, man hat Schwierigkeiten im Miteinander überall. Was bedeutet das? Es bedeutet besonders für uns hier Christen, dass die Gesetze in unserer Welt sollen uns wichtig sein. Und wir sollen uns dafür einsetzen, dass Gesetze um uns herum immer zu einem besseren Miteinander beiträgt. Das Miteinander, wie Jesus eigentlich sieht, du sollst deinen Nächsten lieben, so wie dich. Und gerade in unserer Zeit, glaube ich, wir brauchen das. Wir hören viel von dem, was passiert. Wir hören, dass es Menschen gibt, die am Meer stehen und die können nirgendwo ankern, weil Gesetzen es nicht erlauben. Wir hören von Kindern, die an den Grenzen von Texas stehen und getrennt werden von den Eltern. Wieso? Weil Gesetze irgendwie was nicht erlauben. Und wir können oder wir wollen oder wir sollten uns für mehr einsetzen. Für ein besseres Miteinander. Bis Menschen in die Reife kommen. Der zweite Aspekt, was es damit bedeutet, ist, wir sollen nicht nur diese Gesetze unbedingt nur im Sinne von gesellschaftlichen Gesetzen. Es gibt auch in verschiedenen Religionen dieser Welt Arten Gesetze. Ich erzähle euch mal eine Geschichte. Als ich in Offenbach gekommen bin, also vor 3 Jahren, habe ich vorgehabt, alle, wie nennt man da der eine Moschee vorsteht. Genau. Alle Imams in unserer Stadt mal kennenzulernen. Und in der Zeit hatte ich von einer Freundin von mir aus Marokko einem Kleid, was man dort in der Regel trägt, geschenkt bekommen. Und es war so heiß und ich habe es dann verangezogen. Und es eröffnet sich eine andere Welt für mich. Ich bin in Offenbach, Freitag, 14 Uhr, mit meinem Kleid aus Marokko gegangen. Und aus überall hörte ich Salem, 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 Salem. Jede Person, der ich begegnet bin, kannte mich nicht, wusste nicht, wer ich bin. Es war einfach ein Salem und Salem. Und ich bin von AOK Richtung Marktplatz gelaufen, ungefähr 20 Minuten. Jeder, den ich begegnet bin, hat mich Salem gesagt. Im Nachhinein habe ich gesagt, das war eine Begrüßung. Ich bin der Einzige, der nicht geantwortet hat. Ich bin einfach vorbeigegangen. Aber jeder hat da begrüßt. Und es waren Muslimen. Das heißt, sie haben mich gesehen. Sie haben gedacht, oh, okay, das ist jemand von uns. Und was machen sie? Sie grüßen. Versteht ihr, warum ich wieder will? Ihre Religion bringt ihnen eine Art Gesetz des Miteinander, was kein Grundgesetz fördern kann. Du kannst nicht fordern, dass jeder Bürger den nächsten Bürger grüßt irgendwann. Wenn wir diesen Arten von Miteinander aus den Religionen nicht haben und alle Leute, ich sage es so nochmal, nicht Jesus kennen, würde ein wichtiger Teil in unserer Welt fehlen. Es würde ein wichtiger Teil des Miteinander fehlen. Deswegen ist es nicht so verkehrt, dass Christen sich auch für Religionsfreiheit einsetzen. Nicht nur, wenn es um Christen geht, sondern um anderen, weil wir verstehen, nicht, dass sie perfekt sind, nicht, dass wir alle Religionen ähnlich sehen wollen, aber eins haben viele gemeinsam, sie gestalten das Miteinander. Und Paulus sagt, Gesetze sind richtig und wichtig, bis Menschen in die Reife kommen. Nun, denk wieder an meinen Sohn und stell dir mal vor, er ist irgendwann 25 und ich muss meinem 25-jährigen Sohn wieder sagen, weißt du was, man kommentiert nicht alles, was man sieht bei jemand anders. Dann würdest du mir sagen, ich habe irgendwann was falsch gemacht. Das bedeutet, wir wissen alle, die Aufgabe der Erzieher, wenn er es gut macht, muss irgendwann ein Ende haben. Die Aufgabe des Erzieher, der Pädagoge, ist, Menschen in die Reife zu führen. Das bedeutet, irgendwann hört seine Aufgabe auf. Und das ist, was Paulus dann hier meint. Wir hatten Gesetze, bis Christus gekommen ist. Und Christus will eigentlich kommen, um Menschen in die Reife zu bringen, so dass sie nicht mehr irgendwer brauchen, der in der Nähe kommt, um zu sagen, hey, kommentiert das nicht mehr so. Es bedeutet also, alle Gesetze, die wir uns vorstellen können, wenn wir sie konsequent zu Ende denken und führen, sie führen zu Jesus Christus. Sie führen zu dem, der alle Gesetze erfüllt. Du kannst hier sein und ich weiß nicht, woran du glaubst, aber vielleicht bist du ein Atheist heute Nachmittag. Und bei dir das höchste Lebensgesetz ist, versucht alles zu erleben und zu genießen hier und jetzt, weil die Welt irgendwann zu Ende geht. Dann ist die christliche Botschaft folgendes: Wenn du Jesus schaust, du siehst in ihm die beste Erfüllung dieses Lebens gesetzt, weil Jesus ist der, der Menschen tatsächlich die tiefste Sehnsüchte stillen kann. In ihm ist, er sagt, in ihm, mir, ich gebe Leben und Leben in Fülle. Wenn du richtig leben willst und so leben, dass du dich erfüllt fühlst, dann wirst du zu Jesus gehen. Er ist die Erfüllung deiner Sehnsucht. Vielleicht bist du hier und du sagst, das höchste Lebensglück für mich, Lebensgesetz, ist, mich selbst zu verwirklichen. Mein Rat wäre, schau Jesus. Er ist die Erfüllung davon. Er bringt dir nicht nur bei, dass du dich selbst verwirklichen kannst durch die Arbeit. Er wird dir zeigen, hey, es gibt viel stärkeren Sachen, größeren Sachen, die sich lohnen. Alles, woran du versuchst, dich jetzt zu erfüllen, deine Erfüllung zu sehen, dich zu verwirklichen, wird vergehen. Ich biete dir ein Reich, der unvergänglich ist. Wenn du dich dafür einsetzt, baust du auf Sachen, die tatsächlich ewig sind. Es ist die Erfüllung dieses Lebensgesetzes. Du kannst vielleicht hier sein und in deinem Glauben, du gehst davon aus, du willst versuchen, dich richtig vor Gott zu verhalten und bei Gott zu stehen und so heilig zu sein, wie es geht. Aber schau auf Jesus. Er ist die Erfüllung dieses Lebensgesetzes, weil niemand hat das sündenlose Leben gelebt, wie er gelebt hat. Er hat Perfektion vor Gott gebracht, vor Gott gelebt. Was ist dein Lebensgesetz? Willst du dich für Menschen einsetzen? Versuchst du, anderen Guten zu tun? Schau auf Jesus. Wenn du in ihm hineinsiehst, siehst du die Erfüllung dieses Lebensgesetzes, weil er ist der, der sagt, nicht nur toleriere deine Feinde, nicht nur akzeptiere deine Feinde, er sagt sogar, liebt deine Feinde. Und er zeigte, was Liebe bedeutet zu Freunden, indem er sich ganz hingegeben hat für sie, sein Leben gegeben hat. Jesus ist die Erfüllung aller Lebensgesetze. Deswegen führt allen Gesetzen zu ihm und deswegen sind sie gut, weil sie zeigen, es gibt jemanden, der mehr ist. Paulus kann also am Ende dieses Kapitels sagen, jetzt kommt der Text, denn ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Weißt du, es gibt einen Unterschied zwischen einem Sohn und einem Kind. Der Kind braucht eben den Erzieher. Der Sohn ist reif. Der Sohn ist den, der erben kann. Der Sohn ist den, dem man was anvertraut. Paulus sagt also, ihr seid alle durch den Glauben an Jesus, wenn ihr ihn gefunden habt, zur Reife gekommen. In die Reife Gottes. Und du stellst dir die Frage, was heißt es? Weißt du, ich war mal ein Kind. Und als Kind gab es ganz viele Sachen, die meine Eltern von mir wollten, die ich total anstrengend und falsch fand. Darunter duschen. Es war immer ein Chaos. Und meine Mutter hatte einen Trick, weil ich würde in die Dusche gehen, ich hätte einfach das Wasser laufen lassen und setze mich daneben und ich dusche nicht. Und ich gebe den Anschein, als würde ich duschen. Und wenn ich rauskam, wisst ihr, was sie gemacht hat? Dann hat sie ihre Zunge gemacht in den Rücken und sie hat da geleckt und sie hat gesagt, es ist so sauer, du hast nicht geduscht. Und immer wieder hat sie geprüft, erfüllt er diesen Gesetz. Heute hat sie mich so hoffentlich in die Reife gefühlt, dass Duschen keine äußere Gesetz mehr für mich ist. Es ist irgendwas wie ein Verlangen, eine Sehnsucht. Etwas, was ich tue, weil ich empfinde es als richtig, als mein Bedarf. Meine Frau sagt Gott sei Dank. Aber das ist die Richtung. Reife bedeutet also, dass diese äußerlichen Gesetze werden zu Anliegen, zu Sachen, die aus dem Herzen herauskommen, als ein Verlangen. Mein Sohn, er ist ein begeisterter Autofahrerbeobachter. Das heißt, er beobachtet mich, wenn ich Auto fahre und er will mir die Gänge geben. Und seine Frage die ganze Zeit ist, wann lässt du mich fahren und die Gänge passen und ich will da sitzen und ich fahre heute zum Kindergarten. Ich liebe ihn, aber ich lasse ihn das noch nicht machen. Irgendwann kommt er in die Reife. Irgendwann ist er ein Sohn. Und dann habe ich ihm beigebracht, vielleicht zu fahren. Aber hier würde ich ihm das geben, es würde seine Fähigkeiten überfordern. Das heißt, um reif zu sein, brauche ich nicht nur das Verlangen, richtig zu tun, ich brauche die Fähigkeit, richtig zu tun. Das ist, wo der Glauben an Jesus ins Spiel kommt. Jesus kommt in meinem Herz und in mir das Verlangen, das Gesetz zu tun. Und es schafft in mir die Fähigkeit, es zu tun. Deswegen nochmal diesen Satz von Paulus. Das Gesetz ist richtig und wichtig, bis der Glauben kommt an Jesus. Weil er schafft das Verlangen und er schafft die Fähigkeit. Es bedeutet für dich, falls du hier bist und ich weiß nicht, welches Bild du von Glauben gehabt hast, aber echter Glaube bedeutet nicht, härter zu probieren, irgendwie die Gesetze zu halten, sondern echter Glaube bedeutet, Jesus persönlich kennenzulernen und dich von ihm formen lassen. Echter Glauben bedeutet nicht, frustriert zu sein und versuchen, mit Trockenheit ein gewissen Verhaltensmuster zu halten. Echter Glaube bedeutet, Jesu Gehorsam genießen und mich von ihm inspirieren lassen zu den Schritten, die ich tun soll. Dazu will mich das Gesetz führen. Und wenn du hier bist, das Einzige, was du vielleicht mitnehmen kannst aus dieser Predigt in zwei Teilen, wozu ist das Gesetz gekommen? Um mir eine Diagnose zu geben, zu zeigen, wie mein Herz ist, damit ich Jesus suche. Wozu ist das Gesetz gekommen? Um mich irgendwie benehmen beizubringen, bis ich den finde, der das Verlangen in mir schafft und die Fähigkeit schaffe, ihm zu folgen. Es bedeutet also, das Ganze dreht sich um eine Person, um Jesus. Es ist eine Einladung, Jesus kennenzulernen, die Beziehung zu vertiefen. Vergiss alles, was du denkst, Gott von dir fordert. Vergiss alles, was du denkst, du nicht schaffst, selbst als Christ. Vergiss alles, wo du denkst, ich habe es nicht hinbekommen. Glaube ist Jesus. Glaube gleich Jesus. Und mit ihm bekommen wir alles, wonach wir uns gesehnt haben.